Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Netzreporter XL-Ausgabe hier im Online-Talk auf D-Radio Wissen. Mein Name ist Markus Heidmeier. Schön, dass Sie dabei sind. Wir sprechen heute über Placeblocks und Hyperlocal-Plattformen. Mit anderen Worten, es soll um neue Formen des Lokaljournalismus im Netz gehen. Und dazu freue ich mich ganz besonders, drei Gäste, die im ganzen Bundesgebiet verstreut sitzen, begrüßen zu dürfen. Das ist einmal Stefan Laurin, der uns aus Dortmund zugeschaltet ist, aber eigentlich in Bochum das Blog Ruhrbarone betreibt und zudem auch noch als Printjournalist unter anderem für Welt am Sonntag oder die jüdische Allgemeine tätig ist. Hallo, Herr Laurin.
Guten Tag.
Und in Frankfurt beim HR ist uns zugeschaltet Christian Kreuz. Er ist von Haus aus Politologe, aber er ist vor allem Entwickler, Macher und Betreiber des Portals frankfurtgestalten.de, was man vielleicht als das führende deutsche Hyperlocal-Portal betreiben kann. Hallo, Herr Kreuz.
Guten Morgen.
Und in Heddesheim sitzt zu Hause an seinem heimischen PC via Skype zugeschaltet Hardy Brotmann, der Macher und Betreiber des Blogs Heddesheim Blog. Und was ihn sicherlich auch noch auszeichnet, gerade in dieser Runde, er ist der erste Vorsitzende des neu gegründeten, wie sagt man denn eigentlich, Herr Brotmann, Place-Blogger-Verbandes istlokal.de oder wie nennen Sie sich eigentlich?
Verband für Lokaljournalisten im Internet.
Verband
Vernetzter Journalismus.
Vernetzter Journalismus, genau.
Genau, einen schönen guten Morgen.
Schönen guten Morgen in die Runde. Ja, Herr Brotmann, bleiben wir gleich mal bei Ihnen. Das Heddesheim-Blog ist ja in Deutschland, zumindest bei denen, die sich für diese Thematik interessieren, sehr bekannt. Ist eines der großen bekannten Place-Blogs. Vielleicht erklären Sie den Hörerinnen und Hörern nochmal, was so ein Place-Blog eigentlich genau ist, für die, die es nicht kennen.
Tja, wenn ich das selber so genau wüsste. Ich denke, es ist eine amerikanische Erfindung. Place-Blog heißt Blog. Das wird den einen oder anderen geben, der vielleicht nicht weiß, was es heißt, kommt von Weblog, also einem Internet-Notizbuch, wurde dann akronym abgekürzt als Blog einfach, BLOG, und beschreibt mehr oder weniger ein rückwärts geschriebenes Tagebuch. Das heißt, man sieht immer den letzten Eintrag zuerst, anders als beim analogen Tagebuch. Das ist eine Software, die von Systemadministratoren ursprünglich entwickelt wurde in Amerika, die dort einfach ihre Protokolleinträge machten und dann in die weitere Welt exportiert wurde.
Jetzt interessieren wir uns ja ganz besonders für die Place-Blogs, diese Lokalblogs. Was macht die eigentlich aus?
Genau. Ein Brückensatz noch, das haben dann amerikanische Journalisten übernommen und irgendwann ist das auch im Lokalen gelandet. Und Place-Blog heißt einfach, dass jemand vor Ort für seinen Ort, für seine Region, für sein Stadtviertel ein Tagebuch schreibt, dass, wenn es nicht journalistisch gemacht wird, kann da alles Mögliche drinstehen. Wenn es Journalisten machen, fängt es an, Struktur zu bekommen und wird eben unterteilt in Sport, Freizeit, Vergnügen, lokale Politik, Wirtschaft und was einem an Ressorts sonst noch so einfällt. Also es ist eine sehr kleine Form der journalistischen Beobachtung, also nicht klein im Sinne der Arbeit, sondern wohin man schaut. In der Tageszeitung wären das Stadtteilseiten.
Stefan Laurin in Dortmund, würden Sie sich als Place-Blogger beschreiben?
Nee, eigentlich nicht. Da muss man einfach sehen, dass wir, unser Kernberichtsgebiet ist das Ruhrgebiet, es hat 5 Millionen Einwohner. Das bricht die Maßstäbe von Stadtteil, was der Hardy erzählt hat. Und ansonsten haben wir mittlerweile auch sehr viele Berichte über ganz NRW. Wir nehmen zumindest an Diskussionen bei Themen, die bundesweit laufen. Von daher sind wir mittlerweile eher ein Blog aus dem Ruhrgebiet als ein Lokalblog, was einfach daran liegt, dass wir halt eine Region haben, die ist so groß wie ein Bundesland und von der Einwohnerzahl her. Und wir gehen gar nicht so ins Detail des einzelnen Stadtteils oder der einzelnen Stadt rein, sondern wir machen in der Regel Themen, die, wenn sie einer Stadt passieren, sie zumindest für die ganze Region interessant sind.
Jetzt stellt sich natürlich die Frage, warum Sie eigentlich so einen Blog wie die Ruhrbarone gestartet haben. Denn man weiß ja aus der Region, über die Sie berichten, da gibt es etliche Zeitungen, die Ruhrnachrichten, die Westfalenpost, die WAZ ist da, die Rheinische Post. Was hat Sie motiviert zu sagen, ich initiiere jetzt hier einen Blog, was diese Region aus einer anderen Perspektive betrachtet?
Naja, wir fanden, dass es eben, also all diese Zeitungen schreiben nicht viel regional, sondern das ist halt vor allem sind das Lokalteile über die einzelnen Städte. Aber sie nehmen die Region nicht als Ganzes wahr. Und das war eigentlich unser Ansatz, dass wir halt am Anfang, damals wirklich noch sehr stark aufs Ruhrgebiet bezogen, diese Region als Ganzes wahrnehmen und über die Probleme schreiben, die diese Region als Ganzes hat. Und weniger die lokale Perspektive haben. Und das war halt eine Sache, die es damals in dem Maße nicht gab, wo es auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel die Westfalenpost nehmen oder die Westfälische Rundschau, all diese Zeitungen decken immer nur Teilbereiche ab.
Wie waren denn Ihre Anfänge? Wann haben Sie angefangen mit dem Blog Robarone und wie sah das dann aus? Gab es dann einmal im Monat einen Artikel, weil Sie sagten, Mensch, dieses Thema aus meiner Nachbarschaft, was wirklich virulent ist, weil da ist ein Kindergarten verwahrlost oder was anderes, das muss jetzt an die Öffentlichkeit oder wie waren die ganz konkreten Anfänge?
Nee, unser Ziel war am Anfang, wir haben ja mit 5, 6 Leuten begonnen, einen Artikel am Tag. Und unser Hauptaugenmerk war damals auf Regionalpolitik gerichtet. Es gibt halt sowas wie den Regionalverband Ruhr, der hat so eine Art Ruhrparlament, darüber wurde wenig geschrieben und da haben wir gesagt, über die berichten wir jetzt ganz viel. Tun wir immer noch, allerdings gar nicht so viel, weil da ganz vieles, was da passiert, auch einfach stinklangweilig ist. Und dann haben wir halt begonnen, versucht einmal am Tag einen Artikel zu platzieren. Ja, und dann machte Nokia in Bochum zu und da hatten wir auf einmal sehr gute Kontakte rein in den Betriebsrat und waren auf einmal thematisch schneller als alle anderen, weil wir einfach die Sachen früher erfahren haben.
Wie haben dann die konventionellen Lokalzeitungen reagiert?
Das ist von Anfang an kollegial gewesen. Also wir sind ja Journalisten oder zumindest die meisten von uns. Wir kennen die Leute ja auch und das hat nie Probleme gegeben. Das war immer ein kollegiales Verhältnis. Das ist halt ein Wettbewerbsverhältnis, klar. Die freuen sich nicht, wenn wir schneller sind. Wir freuen uns nicht, wenn die schneller sind. Aber das ist unproblematisch. Das ist ein gutes Verhältnis, das wir haben.
Werden wir gleich nochmal vertiefen, denn es gibt ja auch sicherlich ganz andere Erfahrungen, was Versuche von Diskreditierung der Blogger durch die konventionellen Journalisten angeht. Aber vorher nochmal zu Christian Kreuz in Frankfurt. Jetzt ist es ja so, dass die beiden Kollegen berichtet haben, dass sie eben Blogs betreiben, die sehr journalistisch funktionieren, die in gewisser Hinsicht Kulturtechniken des Journalismus in neuen technischen Umfeldern umsetzen. Jetzt ist es ja so, dass bei Ihnen mit frankfurtgestalten.de, das schreibt man frankfurt-gestalten.de, ein ganz anderer Ansatz da ist, über Lokalgeschehen zu berichten. Vielleicht können Sie es mal beschreiben. Ich habe das am Anfang Hyperlocal-Plattform genannt. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, gerne. Das ist jetzt weniger aus der journalistischen Perspektive, sondern wir versuchen einfach einen Informationsservice für Bürger anzubieten, sodass sie in ihrem Kontext, also in ihrer Nachbarschaft oder in ihrer Straße einfach mehr Informationen bekommen, was dort eigentlich geschieht. Also die Idee ist, wenn ich durch die Stadt gehe oder meine Nachbarschaft, verändern sich Dinge immer wieder. Und meistens habe ich nicht die Information, warum das geschieht. Die Lokalzeitung bilden das nicht direkt alles unbedingt ab. Und man kann auch sonst nur über längere Recherchen rausfinden, warum es einen neuen Zebrastreifen dort gibt oder warum dort eine neue Anwohnerparkenstraße jetzt entstanden ist. Und wir bieten quasi einen Informationsservice aufgrund eines Ratsinformationssystems der Stadt Frankfurt, das wir anzapfen und georeferenzieren Informationen, aber auch von Lokalzeitungen. Und das ist gerade am Anfang, aber wir versuchen halt wirklich so ein Bild, ein Straßenbild mit Informationen abzubilden. Einen lokalen Seismograph nennen wir es auch.
Das heißt, wenn man auf Ihre Seite kommt, dann findet man da eine Landkarte, wo verschiedene Markierungen drauf sind. Wenn man die anklickt, kriegt man Informationen, die genau an diesem Ort auf der Landkarte, also einer Straßenecke oder einer Ausfallstraße stattfinden.
Genau, wir versuchen das. Ich meine, das ist gar nicht so einfach, Daten zu beschaffen. Das ist nämlich sehr, sehr schwierig hier in Deutschland. Und wir versuchen das jedenfalls und bieten Baustelleninformationen, viele Informationen der Lokalparlamente, also der Ortsbeirate und Dinge wie ja Lokalzeitung, Artikel. Und das nochmal untergebrochen auf 46 Stadtteile und dann nochmal jeweils auf die Straße.
Sie sagten gerade am Anfang, dass Sie ein Informationssystem der Stadt Frankfurt anzapfen. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es da ein im Verborgenen ein agierendes Informationssystem, wo diverse Informationen gesammelt werden und Sie haben jetzt das Glück, dass Sie das anzapfen dürfen?
Die meisten deutschen Städte haben sogenannte Ratsinformationssysteme, in denen sie ihre politischen Verfahren oder all die Prozesse und Dokumente, die ja in der Lokalpolitik laufen, dokumentieren.
Was sind das für Ereignisse? Was habe ich da für Infos? Sind das dann irgendwie PDF-Dokumente, wo dann steht, in der letzten Ratssitzung haben wir beschlossen, den Kindergärten 30% der Kohle wegzunehmen oder was steht dann da?
Ja, PDF. Bei uns zum Glück sind es HTML, weil die nämlich einfacher zu lesen sind. Und da geht es um Dinge wie neue Mülleimer in einem Park, verschiedenste, sehr, sehr kleine Themen die aus der direkten Nachbarschaft, aber auch Dinge aus der Stadtverordnetenversammlung.
Und wenn Sie jetzt einen Blick werfen auf so einen Blog wie Robarone oder das Hildesheim-Blog, verstehen Sie sich dann als komplementäre Ergänzung, als Konkurrenz? Könnten Sie sich vorstellen, dass man solche Blogs auf frankfurtgestalten.de integriert? Haben Sie sowas vor?
Ich würde auch den Service als komplementär sehen. Wir würden das gerne machen. Das tut im Moment einfach, ist eine Ressourcenfrage. Es kostet schon so viel Ressourcen, so eine Plattform aufzubauen, technisch und dann auch zu betreuen, weil wir ja zum zweiten Pfeiler nicht nur Informationsservice haben, sondern eben auch Bürgern die Chance geben, diese Ortsberatsentscheidungen zu diskutieren und selbst Initiativen einzubringen. Das heißt, wir bewegen uns ja auf Bürgerebene, dass Bürger selbst ihre Initiativen einbringen und dazu diskutieren. Und da gibt es ganz schöne Beispiele.
Aber wenn ich es richtig verstehe, ist es so, dass neben diesen Initiativen es vor allen Dingen darum geht, Informationen sichtbar zu machen, die eigentlich vorhanden sind, die in den administrativen Strukturen der Kommunalverwaltung vorliegen. Und Sie wollen diese Informationen sichtbar machen. Hardy Brotmann, wo ist denn die Grenzlinie zwischen Sichtbarmachung von Information und Lokaljournalismus eigentlich?
Ja, da sollte es überhaupt keine Grenzlinie geben. Das ist ja die ureigenste Aufgabe von Journalisten, Informationen öffentlich zu machen, miteinander in Beziehung zu setzen. Also auch Informationen, die nebeneinander bestehen, wo es noch keine Verbindung gab. Dann als Journalist schlicht und einfach diese Verbindung zu finden, zu recherchieren und verständlich für die Öffentlichkeit darzustellen. Insofern ist zum Beispiel das Angebot von Frankfurt Gestalten wirklich was sehr Feines. Wir waren auch schon mal in Kontakt, ne, Christian, aber ja, hat noch nicht geklappt, dass wir uns da weiter austauschen. Aber das habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel für dieses Jahr. Ich finde das Projekt wirklich sehr schön, sehr interessant, sehr einzigartig in Deutschland, soweit ich weiß. Und das kann Journalismus in einer Form erweitern, wie wir das in Deutschland und in anderen Ländern dieser Welt bislang kaum beobachten konnten. Man kann hier, das Stichwort ist Datenjournalismus, tatsächlich aus der journalistischen Perspektive einen Bericht schreiben, eine Zusammenfassung und dann eben mit Verlinkungen oder dem Nutzen des Materials, was dort öffentlich wird, die Berichterstattung erweitern, sodass Bürger, die sich interessieren, viel tiefer als das in der Zeitung oder auch im Radio, da geht die Sendung wie hier von 11 bis 12, danach ist die Sendung vorbei. Das Internet ist 24 Stunden am Tag live und kann eine Tiefe bieten, die wirklich neue Möglichkeiten im Journalismus eröffnet, die den meisten Journalisten auch neu sind. Das heißt, für mich ist so ein Motto, ich lerne jeden Tag dazu. Es gibt über das Internet tatsächlich Entwicklungen, über die ich auch als Journalist immer wieder nachdenken muss. Wie kann ich vernünftig und nachvollziehbar Informationen in Berichterstattung einbauen? Das ist ein ständiger Arbeitsprozess, der in etablierten Medien, die einmal formatiert worden sind, so kaum in der Form bisher stattfand. Also sehr, sehr spannend.
Sie haben vollkommen recht. Wir haben nur eine Stunde Zeit bis 12 Uhr, aber wir versuchen natürlich, die Angebote des Netzes zu nutzen. Deswegen auch nochmal die Bitte und der Wunsch an Hörerinnen und Hörer, falls Sie hier mitmischen wollen in unserer Runde, können Sie das sehr gerne tun. Das ist ganz einfach. Sie schicken einfach einen Tweet, also eine Twitter-Meldung mit der Kennung @dradiowissen in die große weite Welt hinaus. Dann werden wir das sehen und werden Ihre Kommentare, Fragen und Anmerkungen definitiv hier integrieren. Nochmal zurück zu dem, was Sie vorhin beschrieben haben, Hardy Brotmann. Sie sagen, das ist eine komplementäre Ergänzung. Sie sehen das als einen tollen Service an. Aber Frage an Sie und auch an Stefan Laurin. Müssen Sie sich nicht Sorgen machen perspektivisch, dass solche zukünftig vollautomatisiert laufenden Informationssysteme wie das Frankfurt Gestalten als Pilot ja schon versucht, den Journalismus ein bisschen überflüssig machen? Oder anders gesagt, haben wir da nicht so einen Verdrängungswettbewerb? Erst haben wir die klassischen Lokalzeitungen, dann tauchen auf einmal die Blogger auf, die machen den Lokalzeitungen Konkurrenz und jetzt tauchen die Hyper-Local-Plattformen auf, automatisieren den Informationsfluss, alle können jederzeit sehen, was in ihrer Straße, in ihrem Kiez, in ihrem Viertel passiert. Wozu brauche ich dann noch Journalisten?
Nee, ich sehe da überhaupt kein Problem. Für mich ist Frankfurt Gestalten vor allem ein absolut wunderbares Tool, um über Stadtplanung zu diskutieren. Und das auf einem guten Niveau. Also das ist eine total tolle Ergänzung. Was Journalismus immer noch macht, ist das Ganze, also einmal, da wird ja auf die Daten zurückgegriffen, die offen sind. Spannend wird es ja immer bei den Teilen, auf die man nicht zugreifen kann. Also eben auf die Sachen, die in der Kommunalpolitik eben im nicht öffentlichen Teil diskutiert werden. Das wird man nie automatisieren können. Das sind ja die Themen, wo es dann wirklich aufregend wird, weil da sieht man dann auch zum Beispiel, wer verdient denn, wer bekommt denn den Auftrag und wie teuer war der denn?
Was waren denn so in Ihrer Region im Ruhrgebiet die letzten großen Schweinereien, mit denen sich auch die Ruhrbarone beschäftigt haben?
Wir haben auf einem Server der Linkspartei in Duisburg einen Hakenkreuzflugblatt gefunden. Das war so ein Thema, was bundesweit ging. Das war so vor gut einem Monat.
Das lag da einfach rum oder war das gesichert worden oder hatten die das dokumentiert? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das lag da im Bereich Materialien und mit der Aufforderung, es downzuladen und zu kopieren.
Aha. Das ist mir nicht ganz plausibel. Es scheint ja doch politisch ein gewisser Widerspruch zu sein.
Ja, wenn man weiß, dass die Linkspartei in Duisburg ein hochgradig antisemitischer Kreisverband ist, dann mit einem Fraktionsvorsitzenden, der ständig zum Israel-Boykott aufruft, ist das verwundert es eigentlich ganz so sehr.
Verstehe. Wenn Sie so ein Thema aufgreifen, wie das jetzt zum Beispiel aus Duisburg von der Linkspartei, beobachten Sie, dass die kollegial arbeitenden Lokalzeitungen sagen, ach, das Thema ist interessant, das nehmen wir auch auf, machen das sogar größer oder werden die Themen ignoriert, die Sie sozusagen zum ersten Mal auf den Tisch werfen?
Nee, das ging innerhalb von wenigen Stunden, war das dann halt eben auch in den Lokalzeitungen bei uns, es war auf spiegel.de, es war auf welt.de, also das lief wirklich bundesweit durch. Ich habe gesehen, ich glaube DAPD hatte die Meldung an 170, also die DAPD-Meldung dazu lief, glaube ich, in 170 Zeitungen. Nein, das lief ganz normal und da wurden wir auch von den meisten korrekt zitiert als die Quelle. Das war okay.
Und wie kann ich mir das so jenseits der sichtbaren Texte vorstellen, dass das Verhältnis zu den Kollegen der Zeitungen vor Ort? Trifft man sich ab und zu, telefoniert man mal oder sieht man nur, was die anderen schreiben und das war's?
Nee, das ist ganz normal. Man sieht sich auf Pressekonferenzen. Ein paar Leute kennt man ja auch privat und dann redet man halt über die Arbeit und das ist kein Problem. Es ist ja auch so, dass wir ja nicht nur dieses Blog machen, sondern ich treffe die auch, wenn ich für Zeitungen unterwegs bin oder für Magazine und oft weiß man auch gar nicht, für was man gerade da ist, sondern man macht dann halt vielleicht eine kleine Sache für eine Zeitung, macht die größer für das Blog und das verschwimmt ja alles. Das ist ja gar nicht so eine Trennung bei mir, dass ich sagen kann, ich bin da jetzt Blogger oder dann bin ich als Printjournalist unterwegs.
Also Sie finden diese Trennung auch ein bisschen künstlich mittlerweile, zu sagen, Mann, Blogger, Journalisten, was soll das? Wir haben verschiedene Distributionskanäle, wir machen guten Inhalt und auf welchem Kanal der rausgeht, das ist dann einfach eine Frage vom Timing und wer es gerade will.
Ja, da würde ich mich anschließen. Das ist eine unsinnige Diskussion. In dem Moment, in dem jemand öffentlich arbeitet, ist er journalistisch tätig. Ob er jetzt, ich würde unterscheiden, ich sage Journalist, wenn eine Gewinnerzielungsabsicht, das ist ja eine Form von Geschäft auch, eine Arbeit, von der man leben möchte, dahinter steckt. Ansonsten kann man vielleicht sagen Bürgerjournalismus oder bürgerschaftlicher Journalismus. Und wenn sich jetzt jemand Blogger nennt oder mich jemand einen Blogger nennt, dann sage ich, okay, dann bin ich halt ein Blogger. Tatsächlich bin ich Journalist. Ich würde gerne den Stefan Laurin ergänzen, weil das war auch am Anfang der Sendung. Stefan macht ein regionales Angebot und er hat große Städte. Das ist ein Riesenvorteil, um den ich ihn manchmal beneide, weil er dann einfach auch Nachrichten drehen kann, die tatsächlich über die anderen größeren Plattformen wie spiegel.de oder so laufen. Das ist natürlich in einem kleinen Kaff wie Heddesheim, hier in Nordbaden, mit 11.500 Einwohnern oder die umliegenden Orte Ladenburg, Hirschberg, Weinheim. Weinheim ist meine große Stadt, hat 43.000 Einwohner. Da ist natürlich die bundesweite Resonanz erstmal oder das Interesse erstmal so nicht gegeben. Und im Unterschied zu Stefan komme ich mit den Kollegen hier nicht besonders gut zurecht, weil ich sie oft zum Thema meiner Berichterstattung mache. Und den Lokaljournalismus, den sie anbieten in ihren Monopolberichtsgebieten, also ich habe hier drei Zeitungen, Mannheimer Morgen, Weinheimer Nachrichten und Rhein-Neckar-Zeitung, die ihre Gebiete schön abgegrenzt haben, alles Monopolisten sind und dementsprechend eine, wie soll ich sagen, leider nicht, in meinen Augen nicht sehr gute Lokalberichterstattung anbieten, was ich dann meinen Lesern auch immer an Beispielen vorführe, wo die Zeitung betrügt tatsächlich, wo Pressemitteilungen als eigene redaktionelle journalistische Beiträge ausgegeben werden, was natürlich der GAU für einen nachvollziehbaren, lebendigen und ehrlichen Journalismus ist.
Okay, das heißt, wir haben gerade bei Ihnen vielleicht eine ganz exemplarische Situation. Die verschiedenen Verlage haben sich die Region aufgeteilt. Man hat keine konkurrierenden Lokalzeitungen mehr. Was sind denn aus Ihrer Sicht die größten Probleme des Lokaljournalismus? Sagen wir erstmal jetzt des konventionellen, des klassischen Lokaljournalismus, der vor allem von den Printausgaben lebt.
Also aus meiner Sicht fehlt es durch diese Monopolsituation ganz entscheidend an einer journalistischen Haltung. Es mangelt an Recherche, an Recherchefähigkeiten und es sind natürlich lobbyistische Einflüsse vorhanden, wirtschaftliche Verbindungen. Ein Beispiel, wir haben hier in Heddesheim die Edeka, die gerne im Gewerbegebiet erweitern möchte. Zufälligerweise wird dieses Thema, nicht zufälligerweise, sondern geplant, wird dieses Thema öffentlich. Edeka möchte erweitern. Dann erscheinen innerhalb kürzester Zeit drei ganzseitige Anzeigenseiten im Mannheimer Morgen. Ich schätze mal 25.000 Euro pro Seite wird diese Werbung kosten. Und der Mannheimer Morgen berichtet, alles ist gut. Es gibt kein Problem, es gibt keine Schwierigkeiten, es gibt keine Fragen, die gestellt werden müssen, es gibt keine Recherchen, die gemacht werden müssen, sondern Edeka gehört zum Ort. Die Leute möchten das gerne, der Bürgermeister möchte das gerne, also ist die Welt in Ordnung.
Klassische Verfilzung sozusagen.
Es ist eine fürchterliche Verfilzung, die stattfindet und die natürlich in Ermangelung konkurrierender Medien so auch funktionieren kann. Also seit ich jetzt hier bin, funktioniert es nicht mehr in dieser Form, aber das ist einfach nur ein Beispiel, was Sie überall in Deutschland tendenziell finden.
Wie sehen denn da die persönlichen Reaktionen aus, wenn Sie da so als Störenfried in Ihrer Region aktiv sind? Das wird ja sicherlich die Kollegen bei den Zeitungen nicht immer erfreuen. Werden Sie geschnitten, werden Sie ignoriert, werden Sie attackiert?
Da ist alles passiert. Also ich werde von vielen Kollegen geschnitten. Nicht bei den Fotografen, mit denen komme ich in aller Regel gut zurecht, aber bei dem schreibenden Volk. Bei Gemeinderatssitzungen gibt es in Ladenburg zum Beispiel 2 Pressetische. An einem sitze ich alleine mit 3 freien Plätzen. Am anderen Tisch sitzen 4. Und das kann ich aber auch nachvollziehen. Die haben es auch nicht einfach mit mir. Also ich stelle die natürlich in der Öffentlichkeit auch schon bloß. Nicht, weil ich jetzt ein Böser bin, sondern weil ich einfach thematisiere und hoffe oder anfangs gehofft habe, durch die Kritik einen Wandel zu erreichen. Ein Ergebnis war, dass der Mannheimer Morgen zum Beispiel seine Berichterstattung für den Raum hier über 10 Gemeinden von 3 auf 6 Seiten erweitert hat. Da dachte ich erst, klasse, okay, sie bringen mehr. Tatsächlich bringen sie aber das, was ich Bratwurstjournalismus nenne. Der Wettergott war den Gästen gnädig, der kühle Gerstensaft floss in Strömen und so ein Blödsinn, haben sie den von 3 auf 6 Seiten erweitert.
Sehr schön. Also sie sind ja jetzt auch bei Ist Lokal aktiv, dem Verband, den ich vorhin schon angesprochen habe. Was berichten denn Ihre Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet, was deren Probleme sind?
Also wir haben istlokal.de auf 4 Säulen gestellt. Ich muss dazu kurz sagen, wenn jemand schaut unter istlokal.de ein Wort, es gibt gerade mit dem Provider 1&1 ein Problem, die haben irgendwas mit unserer Domain gemacht. Dort könnte es sein, dass man keinen Zugriff hat. Ab kommender Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch sollte das wieder laufen. Wer ist istlokal.de?
Also ich bin Zeuge, es gab die Seite schon, ich habe sie schon selber gesehen. Also eine ziemliche Frechheit, hat der Provider einfach mal verschluckt, die Seite, oder wie ist das gelaufen?
Die haben einfach die Domain freigegeben, also die Internetadresse, und ein Domain-Grabber hat sich die dann reserviert. Das ist im Moment Stand der Dinge. Besonders interessant ist, ich habe gleich recherchiert, ist, dass dieser Domain-Grabber unternehmerisch verbunden ist mit 1&1. Also ich weiß jetzt nicht, ob da irgendeine Absicht hinten dran steht, ob da irgendein Verlag gesagt hat, den machen wir jetzt mal Ärger, keine Ahnung. Ich nehme an, da ist was vertippt worden, die Adresse wurde freigegeben und die sind jetzt beauftragt, die wieder zurückzuholen.
Hoffen wir mal, dass es ein Irrtum ist.
Genau, wir hoffen, dass es ein Irrtum ist. Istlokal.de ist ein Verband von bundesweiten Blogs oder Internetzeitungen, die alle selbstständig arbeiten, die aber alle Bedarf haben in den 4 Bereichen Journalismus, Vermarktung, Technik und Recht. Kurz erklärt, nicht jeder Journalist hatte vor der Arbeit mit lokalen Blogs die Funktion eines Herausgebers. Auch ich nicht.
Die er quasi automatisch bekommt, sobald er sein eigenes Blog einrichtet, genau. Ist er nicht nur der Schreiber an Bord, sondern er ist auch der Herausgeber mit den entsprechenden Verantwortlichkeiten.
Man ist Verleger, man ist Herausgeber, man ist voll verantwortlich, man muss ein Team koordinieren, man ist für das Marketing, für das Konzeptionelle, für das Rechtliche, für das Arbeitsrechtliche. Also man hat einen Betrieb gegründet und das ist für viele Journalisten neu. Da gibt es viele Fragen, die geklärt werden müssen. Und für die, die vielleicht nicht keine journalistische Ausbildung haben oder Erfahrung, die fragen sich dann, wie mache ich Themen wirklich interessant, wie gestalte ich Interviews, Reportagen und so weiter und so fort. Dort soll also das Netzwerk als Solidargemeinschaft sich gegenseitig unterstützen. Wir haben ein Forum, da können dann Fragen gepostet werden, zum Beispiel, ach, meine Bilder sind langweilig, wie kriege ich die interessanter hin oder so, und dann diskutieren die Kollegen darüber und geben Tipps. Die Vermarktung ist das größte Problem. Es gibt noch keinen tatsächlich etablierten, funktionierenden Werbemarkt online für lokal und regionale Werbung. Das bedeutet, viele Gewerbetreibende sind die klassische Printanzeige in der Zeitung gewohnt und können sich noch nicht so richtig vorstellen, was man mit Werbung im Internet alles machen kann. Das ist natürlich aber ein Schlüssel, um Geld zu verdienen und die Angebote.
Und ich glaube, bei diesem Punkt sollten wir jetzt bleiben, denn das ist ein sehr wichtiger Punkt. Genau. Sie hören den Online-Talk, die Netzreporter XL-Ausgabe hier auf D-Radio Wissen. Wir sprechen über Placeblogs und Hyperlocal-Plattformen, über neue Formen des Lokaljournalismus. Und ich denke, das ist ganz wichtig, denn viele werden die Frage stellen, so hat es auch Chrissy25 gerade auf Twitter getan, wie finanzieren sich diese Placeblogs eigentlich? Das würde mich auch sehr interessieren. Sie sagten gerade, Adi Brotmann, Sie haben ein Unternehmen gegründet, Stefan Laurin. Wie ist das bei Ihnen bei Ruhrbarone? Sind Sie ein Einzelkämpfer oder ist Ruhrbarone.de eine Firma, wo Sie sagen, wir sind ein Redaktionsteam, wir haben ein Geschäftsmodell, wir haben gewisse Umsatzziele pro Jahr, die wir erreichen müssen?
Nein, überhaupt nicht. Also wir sind ein Zusammenschluss von 30 Kollegen, von denen vielleicht 8 oder 10 im Augenblick was schreiben. Wir kriegen alle kein Geld dafür. Planen das auch nicht. Es gibt überhaupt kein Geschäftsmodell. Wir nehmen über Google-Werbung automatisch 60 Euro im Monat ungefähr ein und das deckt die Kosten und damit ist es für uns erstmal okay. Ich sehe für uns überhaupt keinerlei wirtschaftliche Perspektive.
Das klingt ja ziemlich drastisch. Jetzt könnte man sagen, auf der einen Seite, Sie sind ein totaler Enthusiast, auf der anderen Seite könnte man sagen, mein Gott, warum tun Sie das bloß, wenn dabei gar nichts rumkommt?
Weil das wirklich Spaß macht. Das macht uns allen, das, was wir machen, macht uns allen Spaß. Es hat viel mit Leidenschaft zu tun. Wir können auch alle da die Sachen machen, die uns interessieren. Wir machen auch ganz wenig Pflichtberichterstattung. Also wir machen auch nur das, worauf wir Lust haben. Und das, was uns persönlich wichtig ist und andere Sachen machen wir dann eben auch nicht. Das heißt, wir kommen gar nicht auf die Idee, einer Lokalzeitung Konkurrenz zu machen, indem wir auf die Idee kommen, dass wir ein hohes Maß an Informationen einfach liefern müssen. Wir machen die Themen, die uns interessieren, die wir machen wollen und dann ist auch gut für uns. Und das ist halt vor allem eine Sache, die hat viel mit Leidenschaft zu tun und mit Interesse und ich sehe bei uns, obwohl wir ja nicht der Kleinste sind, eigentlich keine wirtschaftliche Perspektive und finde das auch nicht weiter schlimm.
Aber geben Sie uns doch mal einen Einblick. Sie scheinen ja sozusagen federführend zu sein bei den Ruhrbarum. Man sieht jedenfalls, dass Sie sehr viele Artikel veröffentlichen. Jo. Wie viel Aufwand ist das für Sie im Monat?
Sind so am Tag 2 bis 3 Stunden. Es ist aber auch oft so, dass man an irgendeinem Thema arbeitet und dann eben noch was nebenbei findet, was ganz nett ist. Also wenn man dann zum Beispiel ein Foto sucht des Innenministers Ralf Jäger in Nordrhein-Westfalen und stellt dann auf einmal fest, das Bild, wo der ganz enthusiastisch auf den Monitor guckt, da ist eine große Viagra-Werbung gerade drauf, dann hat man damit halt einen kleinen Treffer gelandet. Das ist dann 10 Minuten Arbeit und ist eine schöne Geschichte halt, die man dann auf einmal so nebenbei kriegt. Und das sind so 2 bis 3 Stunden am Tag verteilt über die ganze Zeit und das ist schon okay. Und andere machen halt eben auch viel, also ich bin da nicht der Einzige. Und insgesamt kommt dann halt ein Angebot hin, von dem wir auch nie wissen. Also es gibt überhaupt keine Planung. Keiner von uns weiß, was im Laufe des Tages passiert.
Aber das heißt, auf der einen Seite ist Leidenschaft da, es ist das, was sozusagen Sie erfüllt, weil es Ihre Arbeit ist als Journalist. Aber es gibt auch nicht das Ziel, daraus ein Geschäft zu machen in Zukunft. Sondern Sie sagen, das ist eine Werkstatt, das ist eine Art Inkubator, wo vielleicht Storys auch entstehen, die Sie auch woanders dann mal anbieten können?
Ja, genau das ist es. Und es ist eine Möglichkeit, sich auch auszuprobieren. Also ich habe noch nie in meinem Leben irgendeinen Text verkauft, der irgendwo weiter witzig war. Auf dem Blog kann ich die schreiben. Da kann ich auch Sachen ausleben und probieren, die ich in dem Bereich, wo ich wirtschaftlich tätig bin als freier Journalist und Geschichten verkaufe, die mir keiner abnehmen würde. Und da kann ich halt damit spielen.
Christian Kreutz, jetzt ist ja Ihr Modell ein ganz anderes. Sie haben keinen Blog, Sie sind auch keine Blogredaktion mit mehreren Autoren, die aus Leidenschaft, aus Überzeugung, aus Enthusiasmus da sagen, wir müssen hier in der Region wirklich Gas geben, weil hier ist ein Monopolist, hier bleiben die großen Stories einfach liegen, hier werden die kritischen Themen nicht angefasst, sondern Sie haben ein ganz anderes Konzept. Sie sind eine Hyperlocal-Plattform, Sie versuchen, die vorliegenden Informationen aufzubereiten, sichtbar zu machen, auch eine Plattform für andere zu sein. Wie ist denn Ihr Geschäftsmodell?
Wir haben in dem Sinne auch kein Geschäftsmodell, aber wir haben ein Team von auch genauso leidenschaftlichen Leuten, die einfach ein Exempel statuieren wollen und sagen wollen, dass Stadtverwaltung, Politik, Parteien einfach viel mehr nachfrageorientiert oder dem Bürgerdialog, wie man so schön sagt, eintreten sollen. Und wir versuchen, Informationen einfach zu liefern und Möglichkeiten der Diskussion einen Raum zu geben, wo man diskutieren kann. Und es gibt dieses Beispiel der Museumserweiterung in einem Park, wo zum Beispiel jetzt 40 Kommentare sind. Das ist ein schönes Beispiel, wo dann Bürger minutiös diesen ganzen Hergang, warum dieses Museum erweitert werden soll und warum die Bäume nämlich gefällt werden sollen, dafür, wie es dazu kam. Und da haben sich auch Politiker eingeschaltet, die aber dann, je mehr an Recherche, an Dingen zutage kamen, immer weniger geäußert haben. Und das ist uns wichtig. Das treibt uns genauso an als Leidenschaft. Und
machen Sie es doch mal ganz kurz konkret. Das heißt also, Sie haben die Planung sichtbar gemacht, die für dieses Museum, welches Museum war das?
Die Völkerkundemuseum.
Das Völkerkundemuseum in Frankfurt haben Sie sichtbar gemacht und daraufhin haben Sie quasi eine Debatte losgetreten, die auf Ihrer Plattform läuft.
Genau. Das ist in diesem Fall eine Initiative gewesen. Da gibt es auch eine Bürgerinitiative, die ist gegen diese Erweiterung und die hat auch eine eigene Webseite, die ist aber statisch. Und bei uns gibt es halt die Möglichkeit zu kommentieren. Und das wollen wir ja auch sein. Wir wollen ja auch ein Mittler sein zwischen Bürgern, dass sie sich finden zu ihren eigenen Initiativen. Und das ist dort geschehen. Die haben einfach das beschrieben, dass sie dagegen sind und aus welchen Gründen. Und dann kamen immer mehr Leute hinzu und haben mitdiskutiert. Dann haben sich Politiker eingeschaltet und haben gesagt, warum es so war und wie es zu der Entscheidung kam in Teilen. Dann wurden Ortsbeiratsentscheidungen, die wir ja auch einbringen, zitiert, nachgeschaut und so ging das jetzt in den letzten Monaten immer weiter und wurde immer intensiver miteinander diskutiert.
Okay, Sie räumen auch freimütig ein, dass Sie kein Geschäftsmodell haben. Bei Stefan Laurin ist sehr klar, das Blog ist eine Plattform, wo die journalistische Leidenschaft Raum bekommt, was aber auch als Inkubator funktioniert für Stories, die vielleicht mal dann später bei anderen Zeitungen auftauchen. Wie ist das bei Ihnen? Gehen Sie abends kellnern, um das Geld zu verdienen, damit Sie tagsüber die Hyperlocal-Plattform frankfurtgestalten.de realisieren können? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, ich arbeite zum einen sowieso in solchen Projekten. Wir haben vor 2 Monaten die Open Knowledge Foundation Deutschland gegründet, in dem wir an solchen Projekten arbeiten, eben auch darauf zu drängen, dass öffentliche Institutionen und Firmen mehr ihre Daten, also Open Data, offene Daten zur Verfügung stellen, sodass man die besser nutzen kann, weil wir halt die Hoffnung haben, je mehr dort bereitgestellt wird, desto mehr können sich Bürger auch informieren und ihre eigenen Schlüsse ziehen, wobei ich Lorin da auch recht gebe, im Grunde der Großteil ist informell und ist verdeckt. Wir wollen wenigstens versuchen, die Spitze des Eisberges sichtbarer zu machen. Und zum Zweiten arbeite ich ganz normal als Berater.
Man muss ja auch ganz klar sagen, wenn man das Beispiel Stuttgart 21 nimmt, das ist ja vielleicht, korrigieren Sie mich, falls ich falsch liege, Christian Kreuz, das ist ja vielleicht ein gutes Beispiel. Wenn diese Prozesse, die ja im Vorfeld gelaufen sind, wenn die sichtbarer gewesen wären, wenn die zugänglicher gewesen wären, hätte es ja vielleicht eine Debatte zum viel früheren Zeitpunkt gegeben. Ist das Ihr Ziel?
Ja, die Ortsbeiratssitzung, ich war ja da, da kommen vielleicht 3-4 Leute und hören sich das an, da nimmt sich wohl keiner die Zeit. Und wenn Sie überhaupt, also je weiter ich in Lokalpolitik eindringe, und ich kannte mich vorher damit wenig aus, kaum, merke ich einfach, wie schwierig es ist, Informationen zu bekommen, was eigentlich wo, wie passiert. Die Zeitungen berichten auch gut, aber halt auch nur selektiv. Wenn Sie aber wirklich die ganze Breite der lokalpolitischen Themen nehmen, ist es wirklich schwierig, die Informationen zu bekommen. Und die Systeme, dieses Ratsinformationssystem der Städte sind grauenhaft organisiert.
Da möchte ich mich gerne einschalten, weil Christian was gesagt hat, was so nicht zutrifft. Es gab in stern.de im vergangenen Jahr eine sehr, sehr gute Reportage. Da hat sich der Kollege hingesetzt und hat sich einfach mal diese Berichterstattung zu Stuttgart 21 angeschaut. Lokaler Player, Monopolist vor Ort ist die Stuttgarter Zeitung. Es gibt eine zweite, die Stuttgarter Nachrichten. Beide gehören zum selben Verlag. Beide gehören wiederum zur Medienunion in Ludwigshafen, zu der auch die Süddeutsche Zeitung und die Rheinpfalz gehören. Und in dieser Übernahme der Medienunion der Süddeutschen Zeitung für viele Millionen Euro kam das Unternehmen in Schwierigkeiten und musste einen Kredit von 300 Millionen Euro aufnehmen. Der wurde gewährt von der Landesbank Baden-Württemberg. Deren Aufsichtsratsvorsitzender ist der Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg. Der hieß damals vor der Wahl Stefan Mappus. So, Sie haben jetzt eine Konstellation, Mappus, die Regierung, Stuttgart 21, ein Wahnsinnsprojekt. Der Fraktionsvorsitzende sagte hier in Hirschberg, in einem meiner Orte, im Herbst, auf den Artikel habe ich 26.000 Zugriffe innerhalb von 2 Tagen bekommen. Ob das jetzt 10 Milliarden Euro kostet, kann Baden-Württemberg gerade egal sein. Also übersetzt, die Leute redeten damals über 4 Milliarden Euro für das Projekt. Der Peter Haug von der CDU war weiter und sagte, 10 oder 15 Milliarden zahlen wir auch. Das war die politische politische Konstellation, die journalistische Realität war, dass die Stuttgarter Zeitung tatsächlich journalistisch unterirdisch berichtet hat. Es sind viele Informationen nicht an die Bürger gekommen und es gab diese wirtschaftliche Verknüpfung im Hintergrund. Wer eins und eins zusammenzählt, braucht nicht lange nachdenken, um auf den Schluss zu kommen, was da tatsächlich gelaufen ist. Das ist eine fürchterliche Situation. Hinzu kommt, dass wir in Baden-Württemberg bis heute das von der EU eigentlich geforderte Informationsfreiheitsgesetz nicht haben. Das heißt, wir können als Journalisten oder Bürger, das gilt ja für alle, nicht zu den Ämtern gehen und sagen, ich möchte diese Akte haben, auch wenn ich was dafür bezahlen muss. Ich will die Akte auf dem Tisch und ich möchte mich zu irgendetwas informieren. Das ist in Baden-Württemberg leider noch nicht möglich. Und das sind zum Beispiel Projekte, da wieder Christian Kreuz, dass die den Bürgern Informationen geben, aber auch den Journalisten. Also Frankfurt gestalten wäre für mich, wäre ich ein Frankfurter Journalist, eine absolute Recherche- und Informationsplattform, die ich für meine Arbeit nutzen würde. Ich finde das großartig und ich hoffe, dass Frankfurt gestalten, den nächsten Ableger Mannheim gestalten, Hettesheim gestalten und andere Orte gestalten macht.
Wie sieht's aus, Christian Kreuz?
Da gibt es viele Überlegungen zu, es gibt auch Anfragen sogar von Stiftungen, aber im Moment geht es wirklich um die Frage, wer das Budget dafür bereitstellen würde. Aber wir würden das sehr gerne machen und es ließ sich auch machen, dank vieler Möglichkeiten, die es heutzutage, also Techniken und Webseiten, die es ja gibt.
Sagen Sie mal eine Größenordnung, mannheimgestalten.de, was müssen wir jetzt hier besorgen, was muss ich aufrufen?
Ach, das ist eine gute Frage.
Ein Jahr, 250.000?
Also zunächst einmal ganz wichtig, man bräuchte halt vor Ort auch noch ehrenamtliches Engagement von Leuten, die sich wirklich da engagieren wollen.
Hardy Brotmann, wie sieht's aus?
Den Austausch mal.
Hardy Brotmann? Also ich würde sowas Mannheim gestalten, würde ich veranschlagen mit mindestens einer bezahlten Stelle.
Also ich wollte Ihr ehrenamtliches Engagement gerade einfordern. Ich wollte jetzt nicht von Ihnen die Schätzung haben. Weil die Orga macht ja Christian Kreuz. Ich besorge das Geld und Sie machen das Ehrenamt vor Ort. Stefan Lorin, vielleicht ein bisschen was schreiben?
Ich finde Frankfurt gestalten toll, wir haben was drüber geschrieben und ich finde das auch für so eine Region wie bei uns, weil bei uns ist Stadtplanung halt ein riesiges Thema, was halt eben städteübergreifend ist und auch gerade neu organisiert wird. Wir haben ganz viele Artikel zu dem Thema, ich würde mir wünschen, dass es bei uns eine Plattform gibt.
Aber bei Ihnen ist doch die Situation verheerend im Ruhrgebiet. Sie haben 3 Regierungsbezirke, 53 Kommunen, das ist ja, wie soll man so eine Plattform organisieren in dieser Gegend?
Ja, das wäre die spannende Aufgabe. Nein, es ist bei uns natürlich so organisiert, dass man sich denkt, da hat irgendein betrunkener Teufel sich das ausgedacht. Und das ist natürlich auch immer schön, weil das macht natürlich auch eine Menge Geschichten, die man schreiben kann. Weil das bei uns, also allein der Nahverkehr wird bei uns mit über 10 Nahverkehrsunternehmen organisiert, die alles tun und auch nicht mal die Fahrpläne aufeinander
abstimmen. Diverse Spurbreiten bei den Straßenbahnen etc.
Diverse Spurbreiten bei den Softwaren in den Kommunen, die nicht funktioniert und natürlich irgendwie ein Filz, der unermesslich ist. Also wenn nicht alle Parteifreunde noch irgendwelchen Städten untergebracht werden, wäre die Arbeitslosigkeit wahrscheinlich doppelt so hoch. Aber natürlich sind das auch Leute, die sind in der Regel häufig auch wirklich zu blöd, ihre Schuhe zuzuschnüren, die dann aber irgendwo in irgendeinem Amt sitzen. Und das macht es dann schon spannend, hier drüber zu berichten. Aber wie gesagt, Planung, sowas wie Frankfurt gestalten, finde ich absolut toll. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der wahrscheinlich jetzt, wenn man so sagt, Blogs und normale Medien, was uns unterscheidet von normalen Medien. Und das ist, dass wir, glaube ich, eine ganz gute Funktion haben, indem wir eine Diskussionsplattform zur Verfügung stellen. Also egal, ob man das jetzt so als Medium macht wie wir oder eher als so eine Informationsplattform wie Frankfurt gestalten, aber wir geben einen Raum, in dem Leute miteinander diskutieren können.
Also dieses Thema Prozessjournalismus, ja, das heißt also, Sie involvieren die Leserschaft, Sie gehen darauf ein, Sie reagieren. Ist das auch ein Vorsprung, den Sie haben? Ich meine, mittlerweile werden ja selbst die Ruhrnachrichten ihre Artikel online stellen, vermute ich.
Nein, die stellen die alle online, das ist auch okay. Die haben immer ihre Probleme eher, was die Kommentare betrifft. Also zum Beispiel der Westen hat natürlich sehr viele Kommentare. Die Ruhrnachrichten schalten die nicht frei. Aber
wie, die Ruhrnachrichten schalten die Kommentare nicht frei?
Nein, da sind keine Kommentare zu lesen auf den Ruhrnachrichten. Die schalten nur die Artikel rein. Das ist auch nicht verkehrt, weil bei der Westen ist es halt oft so, dass die Kommentare unterirdisch sind.
Bei der Westen müssen wir kurz erklären.
Das ist Watz.
Es gibt die Watz-Gruppe, die sitzt in Essen, die betreibt sehr viele Zeitungen in der Gegend und hat alle Zeitungen online auf derwesten.de gebündelt.
Genau. Und da werden eben sehr viele Kommentare freigeschaltet, aber da sieht man eben, dass sich da Leute austoben, die halt ansonsten nicht großartig zu Gehör kommen, aus guten Gründen. Und bei uns ist es relativ stark moderiert. Also bei uns kommen Leute, die was Rechtsradikales versuchen, werden nicht freigeschaltet und auch wer sich im Ton vergreift, nicht, was dazu führt, dass bei uns eigentlich eine schöne Diskussionsatmosphäre ist. Also eine weitaus bessere als zum Beispiel auf der West, obwohl die das jetzt versucht haben, in den Griff zu kriegen. Und ich glaube, das ist eine Funktion, die viele von uns übernehmen, weil eigentlich in der Regel ist das Niveau in den Kommentaren, in fast allen Blogs, wenn man die nimmt, deutlich höher als bei allen kommerziellen Plattformen. Aber auch wenn man sich Spiegel.de anguckt oder sonst was, ist das, was da in den Kommentarspalten passiert, ja zum Teil wirklich grottig. Wenn man sich dann anguckt, was bei uns in den Blogs passiert, ist das Niveau meistens deutlich höher.
Aber das heißt ja, das ist ja klassisches Community-Management, was Sie da betreiben müssen. Wie organisieren Sie das? Haben Sie einen Community-Manager im Team oder sind die alle Autoren für Ihre Artikel verantwortlich?
Ich habe hier ein iPhone liegen, da gucke ich die ganze Zeit drauf und schalte Kommentare frei. Also im Augenblick sind es nicht viele, weil es ist natürlich tolles Wetter und es ist Samstagmorgen und es ist der schwächste Tag der Woche. Nö, aber das machen mehrere von uns, die halt entweder am Rechner sitzen oder unterwegs aufs Handy gucken und dann eben freischalten.
Ich muss jetzt doch noch... Ja, bitte,
Ali Brückmann. Ja, das sind ja Möglichkeiten, was Stefan da anspricht. Es ist Community-Management, es ist aber auch erfordert neues Denken bei Journalisten. Der typische Journalist früher war ja gar nicht in Kontakt mit seinen Lesern, Hörern, Zuschauern. Ja, da musste man irgendwie in das entsprechende Medium einen Leserbrief schreiben oder so. Wenn es ein Hörertelefon war, ist man in der Telefonzentrale gelandet und jetzt können die klassischen Rezipienten, also die Mediennutzer, direkt mit Journalisten in Verbindung treten, können sich untereinander austauschen. Das gibt eine ganz neue Gesprächskultur oder auch Unkultur, wie Stefan das auch macht. Ich moderiere die Kommentare. Das heißt, da können auch Meinungen geäußert werden, die mir jetzt gar nicht gefallen, denen ich nicht folge. Aber solange die vernünftig begründet sind und ordentlich geschrieben, schalte ich die frei, weil das einfach die Meinungsfreiheit, die Meinungsvielfalt bereichert. Aber es ist sehr viel Arbeit und ich habe nach 2 Jahren jetzt die Erfahrung gemacht, dass die Krakeler, die Draufhauer haben irgendwann aufgegeben. Das bedeutet, die Kommentare sind insgesamt weniger geworden, weil nur die Leute, die auch was Gescheites zu sagen haben, tatsächlich freigeschaltet werden. Die anderen haben eben verstanden, dass sie damit nicht durchkommen. Es ist insgesamt für alle ein Lernprozess, sowohl für die Journalisten als auch für die Menschen, die unsere Arbeit lesen, benutzen, wahrnehmen. Einfach eine Form von Mediennutzung neu zu verstehen, neu zu lernen. Und das ist ein Prozess, an dem alle beteiligt sind. Also Stichwort ist zum Beispiel Medienkompetenz. Mhm. Das heißt, wenn jemand Kommentare schreibt, ich bin selber Kommentator, ob bei Stefan Laurin oder bei anderen Blogs, anderen Internetseiten.
Unter Hardy Brotmann oder unter einem Spaßnamen?
Nein, unter Hardy Brotmann. Mhm. Immer unter meinem Klarnamen. Das diszipliniert sehr stark, weil man ist ja damit verantwortlich.
Obwohl du meistens auf Facebook bist.
Bitte?
Bei uns. Obwohl du bei uns meistens auf Facebook kommentierst.
Ja, es gibt ein neues Tool, wo du Facebook-Kommentare auch auf den Blog kriegst.
Und Discuss heißt es, glaube ich, ne?
Bei mir heißt es Facebook Comments for WordPress.
Ah, okay.
Aber das ist zum Beispiel auch eine Geschichte, auch das müssen wir lernen. Schöner Einwand. Facebook wächst und wächst und wächst. Ich stelle natürlich wie andere meine Artikel dort auch ein. Dann werden die dort kommentiert und sind nicht mehr auf dem Blog sichtbar. Das ist auch eine technische Sache, die man lösen muss, die man verstehen muss, weil die Kommentare sind da, aber sie stehen halt nicht unter den Artikeln.
Das heißt auch für die Blogger, für die Place-Blogger, auch da wird auch die Distribution dezentraler. Ich glaube, Christian Kreuz wollte gerade noch was einwerfen.
Ja. Genau, ich wollte noch 2 Herausforderungen nennen, die mir wichtig waren, die jetzt auch so vornherein andiskutiert worden sind. Zum einen, dass ist auch gar nicht so einfach ist, so ein lokales, so eine Art Plattform, eine Website überhaupt erstmal zu etablieren. Also ich weiß nicht, wie die Kollegen da oder wie sie die Probleme hatten, aber uns ist es ja, das dauert unheimlich lange, bis die werten Besucher aus dem Internet aufmerksam werden auf so eine Webseite. Das fände ich sehr schwierig und wenn man im lokalen Kontext arbeitet, Frankfurt ist wahrscheinlich genau dazwischen, zwischen Ruhrgebiet und Hettersheim, hat 650.000 Einwohner ungefähr und da gibt es dann auch nur begrenzt Internetnutzer. Also das ist schwierig und das Zweite, was ich noch sagen aus unserer Sicht...
Aber lassen Sie uns doch die Frage einfach mal weitergeben. Stefan Laurin, Hardy Brotmann, machen Sie Werbung?
Nein.
Also ich mache Werbung in eigener Sache, also keine geschaltete Werbung jetzt in Zeitungen, sondern ich mache das sehr konsequent, indem ich über Twitter, über Facebook, über andere Plattformen, zum Beispiel auch über die Kommentare, mich dann vorstelle, sage, guten Tag, ich bin Hardy Brotmann, ich habe folgende Meinung zu dem Thema. Wir haben das hier im Ort auch, Adresse ist Heddesheim-Blog, Ladenburg-Blog oder so, und mache dann natürlich ein Angebot, schreibe die Kommentare vornehmlich nicht, um auf die Adressen hinzuweisen, sondern das muss irgendeinen Sinn machen, dass es auch glaubwürdig ist und nachvollziehbar. Das meinte ich mit der Haltung. Was mir sehr, sehr viel Spaß macht, ist diese Verbindung von der eigenen Arbeit, den eigenen Werten und Standpunkten plus dem eigenen Angebot, das man machen kann. Und ich finde zum Beispiel auch viele Nicht-Journalisten, die bloggen, die hervorragende Informationen zur Verfügung stellen, sie in Frankfurt gestalten. Und um darum dahin überzuleiten, Christian, wir werden einfach ein bisschen telefonieren in nächster Zeit und Frankfurt gestalten einfach bekannter machen. Das macht man über Vernetzungstechniken, dafür ist das Internet ja da. Man muss einfach darauf hinweisen, muss sagen, schau mal hier, tue Gutes und rede darüber.
Also ganz klassische oder mittlerweile klassisch anmutende Bewegungsform im Netz. Sie sind auf Twitter, auf Facebook aktiv, zeigen, weisen auf Ihre Artikel hin an den verschiedenen digitalen Wasserlöchern, die es so gibt. Christian Kreutz, ich glaube, es gab noch eine zweite Herausforderung.
Genau, die passt jetzt auch zum Thema, weil gerne kooperieren wir da mit euch im Süden. Was bei uns auch das Problem ist, es sind ja unheimlich viele Daten, auch wenn noch viel mehr natürlich versteckt sind. Aber wir haben allein vor diesen Ortsbarer-Sitzungen über 3000 Dokumente im Jahr. Das heißt, wir suchen auch händeringend Leute, die aus diesen ganzen Daten und Möglichkeiten was Interessantes rausbringen. Und da fiel ja schon vor das Stichwort Datenjournalismus. Also wirklich versuchen, aus diesen vielen, vielen Dokumenten auch interessante Storys rauszumachen. Und deswegen halte ich da Journalismus für ganz wichtig.
Also ich würde gerne gleich nochmal, weil ich das doch sehr wichtig finde, das Thema Wirtschaftlichkeit ansprechen, denn der Aufwand scheint mir doch sehr groß zu sein. Aber vorher noch ein Thema, bevor wir das aus dem Auge verlieren, was wir gerade angesprochen haben, Hardy Brotmann, Sie haben es vor allem angesprochen, die Interaktion mit dem Publikum, mit der Community, der Crowd, der Zuschauerschaft, der Leserschaft. Wir hatten im letzten Jahr vor allem die großen erdbebenartigen Veröffentlichungen von WikiLeaks. Klar, Global Player mittlerweile, Weltpolitik, das ist nicht unsere Story hier gerade, aber das Ganze ist ja auch lokal denkbar, dass eben aus so einem Gemeinderat ein Paper lanciert wird. Haben Sie das schon erlebt, Hardy Brotmann oder Stefan Laurin, auch Christian Kreutz vielleicht, dass Sie mittlerweile Adressat geworden sind für Leute aus Ihrer Region, aus Ihrer Kommune, die sagen, ich werde dieses Paper nicht los bei den Zeitungen, die haben Angst aufgrund von bestimmten Abhängigkeiten, aber ich versuche mich an den Blogger oder an den Portalbetreiber zu wenden?
Ja, hatten wir häufiger. Wir haben interne Briefe gehabt, wir haben nicht öffentliche Ratsunterlagen gehabt, wir haben Gutachten gehabt, wir haben viele Sachen bekommen, bis hin zu Briefen, sonst was, die wir veröffentlicht haben, die alle nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren.
Und das geht dann einfach per Mail an Sie, oder?
Wenn es ganz spannend ist, kriegen sie es nicht per Mail, dann müssen sie hinfahren und kriegen es als Papier in die Hand gedrückt. Verstehe. Weil dann wollen die Leute nicht haben, dass es über irgendeinem Weg nachvollziehbar ist, von wem kommt. Dann fahren sie irgendwo hin und kriegen wirklich einen Stapel Papier in die Hand gedrückt. Mhm.
Können wir jetzt damit rechnen, dass Stefan Laurin oder die Ruhrbarone in absehbarer Zeit Ruhrgebiet-Leaks veröffentlichen wird? Oder Ruhrgebiet-Leaks betreiben wird, sagen wir es mal so?
Nein. Wir haben ja Themen und wenn uns ein Thema interessiert, dann recherchieren wir oder wir werden auf ein Thema aufmerksam gebracht. Und das ist nie unsortiert. Also wir werden nicht irgendwie auf einmal alle, also eine Analogie wäre ja da zum Beispiel dazu, alle nicht öffentliche Daten aus allen Räten online zu stellen. Dann hat man auch einen Wust von Tausenden von Seiten. Das würden wir nie tun, sondern wir gehen halt hin und gucken halt, wenn wir ein Thema haben, da an Material ranzukommen. Und wenn das halt nicht für die Öffentlichkeit gedacht ist, ist es in der Regel ja sogar noch spannender. Und dann machen wir halt eine Geschichte dazu. Wir machen immer eine Geschichte, wir erzählen immer ein Stück. Und wir würden jetzt nie einfach Datenmengen rausstellen, sondern wir würden sie halt immer sortieren, einordnen und dazu halt was machen.
Also wir haben das hier in Heddesheim auch oder in meinen anderen Local Blogs, genau wie Stefan das beschreibt. Das kommt per Telefon, das kommt per E-Mail, das kommt per Fax, das kommt per persönlicher Übergabe. Ganz herzlich fand ich zum Beispiel einen Hinweis, den hätte ich selber so wahrscheinlich nicht gefunden, weil ich ihn nicht gesucht hätte. Hier im Ort gibt es einen heftigen Streit wegen der Unternehmensansiedlung. Der Bürgermeister hat sich als absolut bürgerfern entwickelt. Und irgendwann bekam ich den Hinweis, schau doch mal per Telefon, auf der und der Internetseite nach. Der Bürgermeister gibt demnächst für andere Bürgermeister ein Seminar, wie man Bürgernähe herstellt. Das war natürlich ein Riesenwitz und eine Top-Story, weil ich versucht habe herauszufinden, wie viel der Bürgermeister dafür erhält und habe ihn auch angefragt, welches Honorar er denn bekommt. Und dann hat er das zu seiner Privatsache erklärt. Besser hätte es nicht laufen können. So ist das Gerücht im Raum, dass er sich hier an dem, was er vergeigt hat, auch noch monetär bereichert, war natürlich ein Riesenthema im Ort.
Wir hatten was Schönes aus Frankfurt. Und zwar in Frankfurt habt ihr ja dieses Stadtplaner-Architektenbüro Albert Speer und Partner. Und da haben wir letztes Jahr den Sperrplan fürs Ruhrgebiet veröffentlicht, der vorgeschlagen hat, ganze Stadtteile abzureißen, weil wir ja riesige Leerstandsprobleme haben im Gegensatz zu euch. Und das hatten wir auch zuerst und diesen ganzen Plan, als er noch vertraulich war, auch online zum Runterladen für unsere Leser.
Sie hören den Online-Talk auf D-Radio Wissen. Wir bewegen uns langsam aber sicher auf die Zielgerade. Wir sprechen heute hier über eine neue Form des Lokaljournalismus im Internet oder vor allem im Internet, Christian Kreutz. Wir waren ja gerade bei so einer groben Kostenschätzung hängen geblieben. Was denn so ein Portal jetzt kostet, wenn man das ein Jahr lang betreiben würde für eine Stadt wie Mannheim? Geben Sie uns doch mal eine Ahnung. Nur, Sie müssen sich ja nicht festlegen. Aber das will man ahnen, was ist mit 10.000 Euro zu machen, aber man braucht 500.000 Euro.
Dazwischen.
Wenn man das jetzt professionell betreiben würde und nicht nur mit Ehrenamtlichen arbeitet, würden wir mal eine Ahnung kriegen, wie dieser Informationsfluss, was der kosten würde und danach mal die Frage stellen können, ja, wo können wir denn zukünftig dieses Geld herbekommen?
Na, es gibt zwei Pfeiler. Der eine ist der für die Daten, die müssen, wenn es gut läuft, einfach aufbereitet werden und dann werden die dynamisch eingebunden, das ist relativ automatisiert und dann gibt es den Teil der Community und da hat Hadi schon gesagt, eine Vollzeitstelle für so eine Community, die wirklich betreut und dann wirklich immer mehr Bürger reinzieht in Diskussionen und miteinander vernetzt. Ich denke, das ist sehr aufwendig für die Plattform, kann man da gut und gern einige 10.000 ausgeben.
Wen sehen Sie denn eigentlich da in der Verantwortung? Sind das die Verlage, die solche Plattformen zukünftig betreiben müssten, um diese Informationen, die ja eigentlich vorhanden sind, zu organisieren? Oder ist das eine staatliche Aufgabe? Oder ist das letztlich doch so, wie es momentan ist, eine Aufgabe von denen, die sich da aufgrund von Enthusiasmus ehrenamtlich in die Arbeit begeben?
Ich sehe für die Medien eigentlich da eine Riesenchance. Die Stadt ist viel zu langsam. Sie ist zwar wohlwollend, äußert sich gegenüber unserem Angebot, aber hilft uns eigentlich überhaupt nicht. Noch nicht mal, dass sie uns irgendwelche Daten teilweise gibt. Das ist unheimlich anstrengend. Die Parteien.
Woran liegt das?
Ich kann es Ihnen nicht sagen. Sie finden das informell, sagen Sie jetzt alle, wie wunderschön es ist und dass Sie das jetzt eigentlich mittlerweile nutzen. Aber ich versuche seit Monaten, kleinste Datendinge zu bekommen. Es ist unheimlich aufwendig. Es sitzt in Treffen und es bewegt sich eigentlich sehr wenig.
Absicht oder Unfähigkeit?
Sehr langsame.
Ich will Sie jetzt nicht verleiten, sich die Kontakte zu ruinieren mit der Stadt Frankfurt.
Nein, es gibt auch
auf mich wirkt es so, als wenn da auch so eine Mischung am Starte wäre und ich will Sie jetzt nicht hier in die Versuchung bringen, dass Sie sich da Ihren Kontakt zur Stadt Frankfurt ruinieren.
Genau, es ist eine Mischung. Und wie gesagt, Parteien, glaube ich, können davon nicht profitieren, weil sie sich dann der Diskussion aussetzen müssen und dann dahinter stehen. Aber ich denke, für die Lokalpresse wäre das sehr interessant.
Ja, also ich würde sagen, Christian, auch Widerspruch, Parteien können sehr wohl davon profitieren und ich würde ganz ketzerisch in den Raum werfen, eine Stadt wie Mannheim wäre sehr gut beraten, 500.000 Euro in eine Stiftung zu geben, ein Bürgerportal aufzusetzen mit den Fähigkeiten, die ihr bei Frankfurt gestalten habt, dazu ein paar freie Journalisten, die dann einfach Daten aufbereiten, entsprechend einordnen, das wäre eine Form von Bürgerbeteiligung, die unter dem Strich einen permanenten Stresstest bedeuten würde und wahrscheinlich die 500.000, die erstmal viel aussehen, im Vergleich Peanuts werden lassen würden. Denn dieses Geld würde jede Menge Gutachten, Rechtsstreitigkeiten, politische Unstimmigkeiten im Ort zu verhindern helfen.
Also, ja, die Brotmann, das kann ja wünschenswert sein, aber ist es auch realistisch?
Natürlich, wenn man realistisch ist das, was real ist. Man muss es nur probieren.
Ich meine realistisch, dass das tatsächlich die Initiative geben könnte, in Mannheim seitens irgendeiner Partei das zu tun.
Nee, das war jetzt eine Idee, aber ich werde nächste Woche den Oberbürgermeister dahingehend ansprechen.
Die Stiftungsidee finde ich super.
Ja? Damit hätte man doch schon mal eine Lösung an der Stelle. Stefan Laurin.
Das wäre historisch für die Sendung, wenn wir jetzt
10% gehen an mich. Also Stefan Laurin, Sie sagten vorhin, das Geschäftsmodell ist für Sie nicht relevant, aber wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne richten auf die nächsten 10, 20 Jahre und wir mal konstatieren, dass es zumindest stellenweise eine Krise des Lokaljournalismus gibt. Was muss ich denn da tun, damit solche Projekte wie Ihres beispielsweise dauerhaft am Markt sein können oder vergleichbare Sachen? Müssen die Verlage verstehen, dass sie Lokalblogger integrieren müssen? Müssen sie selber aktiv da werden? Oder müsste es vielleicht seitens des Bundeskulturministers Geld geben, zu sagen, hier, wir müssen da in die Fläche Geld geben, damit da neue Formen entstehen?
Also auf keinen Fall sollte es irgendwas geben, wo der Staat die Städte oder das Land sich um Journalismus kümmert. Das sehe ich bei so Plattformen wie Frankfurt Gestalten ganz anders. Das ist wirklich für mich eine kommunale Aufgabe, da eine Diskussion über Planung zu organisieren. Das ist aber was anderes als journalistische Angebote. Es gibt noch kein vernünftiges wirtschaftliches Modell, wie Journalismus im Internet auf die Dauer finanziell funktioniert. Und da muss noch was gefunden werden. Ich maß mir nicht an zu wissen, wie das funktionieren wird. Das ist ein großes Problem. Ich gehe auch davon aus, dass viele von uns nicht übrig bleiben werden. Einfach bei den Journalistenkollegen, weil es da schon eine große Diskrepanz gibt an den Geldern, die im Augenblick generiert werden und die künftig generiert werden.
Hadi Bruckmann, ganz kurz, wir haben nur noch eine Minute. Ist lokal, wäre doch dafür wie sozusagen gemacht. Sie sind ein Verband, die Placeblogger organisieren sich da und Sie besorgen jetzt die Werbepartner, die dann über diese dezentralen Plattformen werben, weil sie in der Summe kriegen sie so viele Klicks wie Spiegel.de wahrscheinlich. Ja. Oder naja, sagen wir mal die Hälfte wenigstens.
Nein, also es wird wahrscheinlich noch nicht mal ein Zehntel sein, aber es wird schon interessant werden. Und ich teile Stefans Sorgen, bin aber sehr, sehr kämpferisch und versuche, so viele wie möglich zu retten oder weiterzuentwickeln mit den Kollegen im Verband. Das Modell ist nicht da, aber das heißt ja nicht, dass man es nicht finden und nicht entwickeln kann. Und das versuchen wir.
Christian Kreuz, kann man auf Frankfurt Gestalten werben?
Nein, zurzeit nicht.
Können wir das zukünftig? Wird man das zukünftig können?
Wäre eine Überlegung, müssten wir aber...
Als Bäcker schauen. Aus dem Bahnhofsviertel?
Müssten wir schauen, wie die Community reagiert.
Ich danke meinen Gesprächspartner für dieses sehr anregende Gespräch. Stefan Laurin, Christian Kreuz und Hadi Brotmann. Ich wünsche noch einen wunderschönen Samstag. Machen Sie es gut. Das war der Online-Talk auf D-Radio Wissen.